Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Ich bin nicht sehr frei, wenn ich frei habe, lautet ein Satz, den ich mir in Valentin Gröbners neuem Buch, das heute erscheint, unterstrichen habe. Eine ziemlich pessimistische Diagnose pünktlich zur Reisezeit. Ferienmüde ist auch der Titel dieses Essays des österreichischen Historikers und er wirft darin einen genauen und ziemlich entlarvenden Blick auf die modernen Auswüchse des Fernwehs, das in Corona-Zeiten ja eh keinen richtigen Auslauf hat. Valentin Gröbner lehrt als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern und dort bin ich jetzt mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Gröbner.
Guten Morgen.
So ein Buch, daran arbeitet ein Wissenschaftler ja längere Zeit, aber ihr ist quasi auf den Punkt genau richtig erschienen. Sie steigen auch direkt mit Corona ein. Das Virus, das dem konstanten Wachstum im Tourismus erstmal ein Ende gesetzt hat. Wie haben Sie das denn hingekriegt, da so eine Punktlandung hinzulegen?
Durch Zufall. Der Großteil des Buches war fertig, als der Virus kam. Und ich habe eine Einleitung und einen Schluss geschrieben. Und plötzlich hat das alles auf eine etwas unheimliche Art und Weise sehr genau gepasst.
Jetzt sind ja viele von uns, gerade die Jüngeren, höre ich immer wieder, die so gewöhnt sind, ständig um die Welt zu reisen, eigentlich eher irritiert und enttäuscht, wenn das Reisen mal eben nicht so selbstverständlich ist. Sie dagegen sind ferienmüde, so heißt auch Ihr Essay. Woher kommt diese Müdigkeit bei Ihnen?
Ferien hat sich in eine Art von Pflicht verwandelt, in eine Paarpflicht, in eine Familienpflicht. Die Zahl der Reisenden hat sich in den letzten 60 Jahren ungefähr versiebzigfacht. Das ist eine unglaubliche Boombranche. Und das ist auf das große Entkommen nicht ohne Folgen geblieben. Überall, wo wir hinfahren, sind schon ganz viele andere, die im Zweifelsfall so sind wie ich. Weiß, wohlhabend und neugierig auf das Neue.
Aber dieses Versprechen, das funktioniert ja scheinbar immer noch als Ware, dass man den Leuten weismacht, wir fahren irgendwo zu Hunderttausenden hin und man glaubt, man ist der Erste, der diesen Strand sieht. Warum funktioniert das?
Weil das eine unglaublich smarte Dienstleistungsindustrie ist. Tourismus ist die touristische Verwertung des Überdrusses an der Industrialisierung seit 150 Jahren. Und es beruht natürlich auf Arbeit und ökonomischen Unterschieden. Tourismus hat mit Freiheit gar nichts zu tun, sondern beruht auf extremen Unterschieden im Wohlstand zwischen unterschiedlichen Nationen, zwischen unterschiedlichen Ländern.
Sie sagen ja, Sie schreiben in dem Buch, an Urlaub muss man immer ein bisschen glauben. Das ist der erste Satz in Ihrem Kapitel, ich bin doch kein Tourist. Was ist das für ein Glaube? Was ist die Grundidee dieser, ist das die Verwandlung, die wir ja auch im religiösen Glauben haben?
Vielleicht hat der Tourismus einfach die Nachfolge der Pilgerreisen des Mittelalters angetreten. Das wäre eine schöne Idee. Ich denke, dass wir im Wesentlichen Urlaub machen, wir glauben, dass wir etwas verändern, indem wir nach Sri Lanka oder nach Thailand fliegen. Aber in Wirklichkeit machen wir das ja, um so weitermachen zu können wie bisher. Und das war die Idee des Buches. Was passiert eigentlich, wenn man keine Lust mehr hat? Urlaub ist ein sehr altes Wort, das heißt ursprünglich Entlassung aus der Pflicht. Und diese 2x3 Wochen im Jahr haben sich ja selbst in eine soziale, in eine ökonomische Pflicht verwandelt für wohlhabende westliche Länder. Was passiert, wenn man darüber nachdenkt, wo das eigentlich alles herkommt und wie es genau aussieht? Weil die Reiseteile in den großen Tageszeitungen, das sind Märchenstunden. Da wird von unberührten Inseln gesprochen, als ob man der Einzige wäre, der dorthin fährt. Die Zeitung hat aber ein paar hunderttausend Auflage und dann fahren dort alle hin. So viel Platz wird auf der Insel nicht sein. Das heißt, darum ging es mir, diese Art von aus historischer Sicht, aus der Sicht, ich bin ja selber dauernd unterwegs, aus der Sicht eines Reisenden, das nochmal durchzudenken.
Und Sie gehen ja, Sie sind ja Historiker und Sie gehen natürlich auch zurück in die Geschichte. Mit Entdeckern wandern wir da durch Ihr Buch mit Vasco da Gama zum Beispiel. Und Sie zeigen auch, dass das von Anfang an das Reisen auch immer was mit Zeitreisen zu tun hatte. Man wollte die Schönheiten der Vergangenheit sehen, aber das ist ja eigentlich immer schon nur eine Fantasie, nicht?
Ja, aber Reisen vor der Industrialisierung, vor dem Dampfschiff und der Eisenbahn, ist Reisen unglaublich teuer und es braucht sehr viel Zeit. Das heißt, es waren nur relativ wenig Leute unterwegs, freiwillig ohnehin. Das verändert sich dann mit der Umkrempelung der Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und auf diesen Spuren sind wir unterwegs. Wir sind in einem ganz spezifischen Beschleunigungsmodus, der verglichen mit dem Geld, das wir verdienen, Reisen sehr, sehr viel günstiger gemacht hat. Auch in dieser Hinsicht ist natürlich Reisen eine Art von ökonomische Erlaubnis, die mit uns selber, unseren eigenen Wünschen gar nicht so viel zu tun hat.
Und wir vergessen ja auch, dass vieles, was wir heute ganz toll finden, früher gar nicht so gut angesehen war. Ich fand sehr schön, was Sie über die Strände schreiben, dass das früher ganz bedrohliche Orte waren, die man eigentlich als normal tickender Mensch eher gemieden hat, weil dort eben Piraten aufgelauert haben und das überhaupt irgendwie ein bisschen unheimlich war. Und heute träumen ja alle das ganze Jahr über vom Strand. Wie kommen solche Kipp-Effekte?
Der Strand, der vorher mit Müll und Malaria assoziiert wird, wird erst dadurch, dass es die Fabrikdisziplin gibt, dass es die große Einsperrung der Körper in den Büros und in den Fabrikhallen gibt, zum verlockenden Ort von Körperlichkeit. Strände vorher haben eine ganz andere Geschichte. Ein Strand ist so eine Art Rampe und ein gefährlicher Ort. Das verändert sich dann im Lauf des 19. und vor allem dann im 20. Jahrhundert. Das ist vielleicht auch das Privileg des Historikers. Man setzt eine andere Brille auf und schaut sich das vermeintlich Selbstverständliche an. Und plötzlich ist es gar nicht mehr selbstverständlich. Und man kann sich selber fragen, wo kommt dieser selbstgemachte Ferienfilm eigentlich her? Bin das wirklich ich? Oder sind das einfach soziale Spielregeln, in denen ich drinstecke?
Wie war das für Sie? Man hat ja jetzt doch mal in den letzten Wochen und Monaten ganz andere Bilder von Orten gesehen, die einem in den letzten Jahrzehnten fast immer gleich erschienen. Überfüllte Strände oder Venedig überfüllt. Sie leben ja auch an Orten, die eigentlich von Touristen viel frequentiert werden. Luzern zum Beispiel ist ja auch so wirklich ein Hotspot für romantiksüchtige Touristen. Wie hat es auf Sie gewirkt, dass da plötzlich mal zu sehen war, wie so eine Stadt eigentlich aussieht?
Für Luzern, das im Normalfall 5,5 Millionen Besucher pro Jahr hat, war das eher unheimlich, weil plötzlich sah das die vermeintlich pittoreske Altstadt eigentlich wie so eine Art von Kulisse ihrer selber aus. Ohne Touristen funktionieren Touristenorte nicht. In Venedig war ich nicht, da wäre ich gern hingegangen, aber ich durfte ja nicht. Und das eigenartige, abziehbildhafte der Touristenorte wurde plötzlich sehr sichtbar, schien mir. Und auch die Fragilität der Branche. Fremdenverkehr ist für uns etwas Selbstverständliches, aber historisch ist das gar nicht so, denn der Fremdenverkehr hat seit seiner Erfindung, ist das eine Boom- und Bust-Branche mit steilen Aufstiegen und ebenso spektakulären Abstürzen, wenn es nicht mehr geht. Das heißt, so einen Absturz haben wir jetzt gerade wieder erlebt. Und jetzt geht es wieder los.
Denken Sie denn, es geht jetzt wieder so 100% los oder haben wir doch irgendwas gelernt? Was könnte denn die Lektion sein jetzt aus diesen ungewohnten Einsichten und Bildern?
Ja, aber wer ist denn wir? Für Bewohner Sri Lankas haben die westlichen Touristen, die dorthin kommen, immer ganz anders ausgesehen. Deswegen lasse ich einen singalesischen Journalisten in dem Buch zu Wort kommen. Ich glaube, dass das Nachdenken über das Verhältnis von Arbeit und eine gute Zeit haben etwas ist, was mich individuell immer umtreibt. Was will ich eigentlich? Was für eine Art von Regime der Wünsche habe ich? Und welche Art von Zeit nutze ich wofür? Und mein Überdruss am Reisen hat schon angefangen, lang bevor der Virus aufgetaucht ist. Da wurden auch die ersten Kapitel dieses Buches geschrieben, nämlich im letzten Jahr. Und der Überdruss vom Reisen kam natürlich vom zu viel unterwegs sein. Ich hatte keine Lust mehr und habe mich gefragt, warum habe ich keine Lust mehr?
Das sollte man ja eh tun. Und was ziehen Sie jetzt dieses Jahr daraus für Konsequenzen? Bleiben Sie daheim? Da in Luzern ist ja eh schön. Die anderen fahren dahin. Können Sie auch dort bleiben?
Auch in Luzern ist es, wenn es regnet, auch nur mäßig interessant, einfach weil es regnet, wie immer in den Alpen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich verschlampe es. Ich finde, dass aus dem eigenen Pläne machen müssen, aussteigen, eine ganz interessante Erfahrung. Und die Berge sind ja sowieso da. Ein Fahrrad habe ich auch. Meine Tochter will ins Freibad. Wir kriegen das schon hin.
Keine Pläne machen ist auch mal sehr erholsam. Das stimmt. Und weil man kann ja auch Valentin Gröbners Buch lesen dabei. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Gröbner.
Danke Ihnen. Schönen Sommer.
Ja, Ihnen auch. Und das kleine Buch, über das wir gesprochen haben, das erscheint heute unter dem Titel Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Erschienen ist es bei Konstanz University Press und es kostet 18 Euro.